Raus hier, zischte Adrian. Bewegung. Das Funkgerät musste mit, das verstand sich von selbst. Charlotte schaltete es aus, löste die Antennenstecker, klappte den Deckel zu, ließ die Verschlüsse einrasten. Adrian hastete unterdessen in die Ecken des Raums, riss die Antenne herunter, rollte sie sich um die Hand und stopfte alles in die Jackentasche. Los! Ein kurzer Blick hinaus. Das silbern schimmernde Unheimliche war schon verdammt nahe. Im Nu war Charlotte auf den Beinen, im Nu waren sie aus der Tür. Adrian nahm ihr im Rennen den Koffer mit der Funkanlage ab. »War doch keine so blöde Idee mit dem Boot«, keuchte er. Das Boot lag voll aufgeblasen am Wasser. Morley kam ihnen vom Strand her entgegen und blieb erschrocken stehen, als er sie sah. »Wir brauchen noch Benzin«, rief er. »Zu spät«, rief Adrian zurück. »Schnell, zum Boot!« »Aber der Tank ist fast...« »Vergiss es!« Morley wollte noch etwas sagen, aber in diesem Moment musste hinter ihrem Rücken etwas vor sich gehen, das ihn zum Schweigen brachte. Sein Gesicht nahm einen Ausdruck maßlosen Entsetzens an. Charlotte fuhr herum. Die silberne Flut hatte die Hütte erreicht und ließ sie in sich zusammensinken, als habe sie nur aus Pulver bestanden, das nun im Sturm zerstob. Es bedurfte keiner weiteren Worte. Sie rannten, sprangen über Felsen, stolperten, ohne zu stürzen, stellten neue persönliche Bestleistungen auf. Angela, bis eben damit beschäftigt, den Außenborder zu befestigen, beeilte sich, das Boot vollends bis ans Wasser zu schieben. Sie stiegen hinein, die Frauen zuerst, dann Morley, und Adrian war es schließlich, der dem Boot den letzten Stoß gab und mit einem kühnen Satz an Bord sprang. Morley startete den Motor, während Adrian sich aufrappelte, richtete den Bug meerwärts und brachte einige hundert Meter zwischen sie und die Insel. »Das reicht erstmal«, meinte Adrian und hockte sich vor eine mit der Wandung verschweißte Tasche, die, wie Charlotte sah, als er sie öffnete, diverse Überlebensartikel enthielt, unter anderem ein kleines Fernglas. »Wir müssen noch sehen können, was sich auf der Insel tut.« Morley stellte den Motor ab. »Der Tank ist so gut wie leer. Mist, hätten wir ihn gleich aufgefüllt, dann...« »Dann was? Wären wir bis Ostrov-Uschakowa gefahren? 130 Meilen übers offene Meer? Das glaube ich kaum.« Adrian zog den Reißverschluss der Survival-Tasche wieder zu, hob das Fernglas. »Die Hütte ist weg. Wie nie gewesen.« Er reichte das Fernglas weiter, an Angela, die ihre bebenden Hände danach ausstreckte. »Lass es uns noch einmal versuchen«, meinte er zu Charlotte. »Mit einem Notruf, meine ich.« Charlotte kämpfte gegen nackte Panik an. Angela und Morley hatten keine Zeit gehabt, den ausfaltbaren Lattenrost einzusetzen, der normalerweise als Einlegeboden diente. So hatten sie tatsächlich nur die reine Bodenplane zwischen sich und dem eiskalten Wasser. Es fror sie an den Knien, und es war unheimlich, den Boden ständig unter sich nachgeben zu spüren. Sie konzentrierte sich auf das Funkgerät. Deckel aufklappen, Hauptschalter betätigen, warten, dass das grüne Lämpchen aufleuchtete. Adrian zog die Antenne aus der Tasche, steckte sie ein. Aber es war so hoffnungslos wie vorhin. Die Störstrahlung war eher noch stärker geworden. »Was ist das für ein Monster?«, fragte Angela, das Fernglas absetzend. »Es ist eine Maschine«, erklärte Charlotte. »Eine Art Maschine.« »Eine Maschine, die Menschen frisst?« »Maschinen tun das, wofür sie gebaut worden sind. Es ist ihnen egal, was das ist.« Adrian musterte Charlotte. »Wie kommst du darauf?« »Dass das eine Maschine ist, meine ich.« »Ich glaube, dass mir diese Maschine oder ihr Vorgängermodell schon einmal eine Tasse Kaffee serviert hat.« »Konnte man so etwas sagen? Hier? Jetzt? Nach allem, was geschehen war?« »Unmöglich. Außerdem stimmte es nicht. Sie hatte ihr keinen Kaffee serviert, sondern einen Schal gestrickt. Das konnte man noch viel weniger erzählen. Es hätte geklungen wie beginnender Wahnsinn.« »Für mich sieht es aus wie eine Maschine«, sagte Charlotte also einfach nur. Morley nahm Angela das Fernglas ab. »Das müsste ja ein riesenhaftes Ding sein, so wie das nach uns gestochert hat«, meinte er. »Es müsste die gesamte Insel unterwandert haben. Aber das, was die Hütte zertrümmert hat, das ist kein Greifarm oder so etwas gewesen. Das sieht eher aus, als sei da eine zähe Flüssigkeit den Berg herabgelaufen.« Eine Maschine, die aus vielen kleinen Teilen besteht, die zusammenarbeiten, ergänzte Charlotte. So sieht das für mich aus. Winzig kleine Teile. Hiroshi hatte die letzten 6 Jahre damit verbracht, Maschinen zu konstruieren, die nur noch aus wenigen Atomen bestanden. So sah es aus. So winzig. Was, wenn ihm jemand zuvorgekommen war? Morley ließ den Fernstecher sinken. Das ist unheimlich. Wir können unmöglich auf die Insel zurück. Wir wissen ja nicht, was uns dort erwartet. Er sah sich um, betrachtete das Boot, als sähe er es zum ersten Mal, schluckte heftig. Aber was tun wir dann? Wir haben kaum Sprit, nichts zu essen, nichts zu trinken. Ein unheilvolles Schweigen breitete sich aus. Wir müssen immer wieder versuchen, einen Notruf abzusetzen, erklärte Adrian. Die werden den Funk vielleicht nicht dauernd stören. So wie er es sagte, merkte man deutlich, dass er das selber nur für eine höchst theoretische Chance hielt. Darf ich auch mal? Bat sie und streckte Morley die Hand hin. Er gab ihr das Fernglas. Da, mir wird eh übel, wenn ich da lang durchgucke. Charlotte hatte Mühe, das Glas einigermaßen ruhig zu halten. Das Boot unter ihr schwankte. Nichts gab einem Halt. Die Insel sah wieder völlig unverdächtig aus. Wenn man nicht gewusst hätte, dass da vor kurzem noch eine Hütte gestanden hatte, hätte man nicht vermutet, dass irgendetwas Besonderes vorgefallen war. Es wäre ihr fast lieber gewesen, sie hätte irgendwelche gefährlich aussehenden Maschinen ausgemacht. Die Insel so harmlos vor sich liegen zu sehen, gab einem das ungute Gefühl, überreagiert zu haben. War die Bedrohung am Ende schon vorüber und sie dümpelten völlig unnötigerweise hier draußen auf den kalten Wogen? Oder, und dieser Gedanke war wesentlich unerfreulicher, sahen sie deshalb nichts, weil sich die Gefahr ganz woanders zusammenbraute, an einer Stelle, die sie nicht sehen konnten. Vor Charlottes innerem Auge entstand das Bild einer Schar großer Klingen, die gerade vom Meeresgrund zu ihrem Boot emporwuchsen. Sie setzte das Fernglas ab, reichte es Adrian. Morley hatte sich auf den Rücken gelegt, atmete hektisch durch den weit geöffneten Mund ein und aus und zitterte, vor Angst vielleicht, von der Kälte oder von beidem. Selbst Charlotte konnte beides kaum mehr auseinanderhalten. Sie lehnte sich gegen den Schlauch, den Rücken der Insel zugekehrt, legte den Kopf nach hinten. Die Bilder gingen ihr nicht aus dem Kopf, wie Leon vor ihren Augen verschwunden war, ausgesaugt wie eine reife Frucht, verschrumpelnd, immer weniger und weniger werdend, ohne dass sie irgendwas hätten tun können. Sie schloss die Augen und fragte sich, ob es wehtun würde, zu sterben.